freak, 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 freak. Herzlich willkommen bei einer Sendung aus dem ORF Kulturcafé, sagt Ihnen Gerhard Wagner. Ein besonderes Willkommen gilt in unserer heutigen Freak-Muttertagssendung 2010 allen Müttern. Und das ist auch das Thema unserer Sendung. Wir berichten über die Situation von Müttern und wollten auch entsprechend dem Gender Mainstreaming, also der Geschlechtergerechtigkeit, auch einen Vater einladen. Der ist aber noch nicht gekommen. Wir hoffen, dass er noch nachkommt und es rechtzeitig schafft. Nichtsdestotrotz, die erste Mutter, die ich begrüße, ist Frau Gerda Ressel. Sie ist Expertin vom Verein Behindertenombudsmann, regelmäßigen Freak-Hörerinnen ein Begriff. Wir werden Sie heute einerseits in Ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Vereins Behindertenombudsmann nach einigen Dingen befragen, denn Sie kennen sehr, sehr viele Mütter und Väter, die Kinder mit Behinderung haben oder die auch selbst eine Behinderung haben. Andererseits allerdings sind Sie auch selbst Mutter einer Tochter, einer mittlerweile, ich glaube, über 30-jährigen 47. Tochter, 47-jährigen sogar, der Michaela. Und vielleicht, wenn Sie uns mal zu Beginn schildern, wie es Ihnen so als Mutter geht.
Meine Tochter wird diesen Muttertag nicht bei mir sein. Es war ihr ein ganz besonderes Anliegen, dass sie mir schon vorher ein Geschenk gemacht hat. Also ich muss sagen, diese Kinder sind besonders liebevoll, besonders aufmerksam, besonders anhänglich, wenn man gut zu ihnen ist. Ja, mit meiner Tochter habe ich sehr, sehr viel schon erlebt, vor allem in der Gesellschaft, über diese ganze Entwicklung der Behindertenarbeit in Österreich mit ihr erlebt. Sie ist 47 und ich muss sagen, den Höhepunkt, wo vieles sehr, sehr gut funktioniert hat, scheinen wir schon überstanden zu haben. Es geht wieder bergab, es wird alles lässig behandelt, es wird alles locker behandelt. Und was das für Mütter mit behinderten Kindern für Folgen und für Probleme schafft, nämlich dieses Lockernehmen, dieses Nicht-Erreichbar-Sein, Termine irgendwann am Ende des Monats, wenn man am Anfang des Monats einen brauchen würde, das macht Probleme. Nicht unsere Kinder, nicht die Behinderung der Kinder macht uns Probleme, sondern die Behinderung durch Behörden oder zuständige Stellen.
Kommen wir noch ganz kurz noch einmal zu Ihren Kindern zurück, denn Sie haben ja zwei. Sie haben auch einen Sohn, der keine Behinderung hat. Ihre Tochter arbeitet jetzt in einer Werkstätte und wohnt aber bei Ihnen. Und Sie haben ja auch, was ich weiß, sind Sie auch zu den Pfadfindern gegangen, um sozusagen ihrer Tochter und ihrem Sohn ein besonders integratives Erlebnis zu bieten. Und auch die Pfadfinder haben dann mitgemacht. Vielleicht können Sie uns ganz kurz berichten, wie das damals war und wie lange das eigentlich schon her ist.
Das ist her 40 Jahre, mehr als 40 Jahre. Das ist unglaublich. Mein Sohn ist jünger als meine behinderte Tochter und wurde durch einen Schulkollegen zu den Pfadfindern geworben. Und die Kinder haben dort ihre Kleidung, das war in einem Kellerlokal, ihre Kleidung auf so einen Haufen geschmissen. Und das hat mich natürlich gestört. Und ich habe die Idee gehabt, eine Leiste zur Verfügung zu stellen mit Haken drauf, damit die Kinder ihre Kleidung aufhängen können. Und das war halt der ausschlaggebende Punkt, wo mein Mann mit den Führern ins Gespräch gekommen ist. Die sind drauf gekommen, dass er als Kind bei den Pfadfindern war und schon war er gekapert. Und ich bin mit meiner behinderten Tochter dann dagestanden und der Sohn und der Mann sollten Pfadfinder werden und wir zu Hause, also das hat mir überhaupt nicht gepasst. Und ich habe gesagt, wenn, dann also auch wir, wenn zu Hause bleiben, kommt nicht in Frage. Und ich habe dann also eine Ausbildung gemacht und meine Tochter, es gab zu dem Zeitpunkt noch keine Wichtel, die es ja heute bei den Pfadfindern auch ganz offiziell gibt. Meine Tochter war mit Buben bei den Wölflingen. Sie war mit auf Lager. Und ich muss sagen, das hat wahrscheinlich zu ihrer Entwicklung sehr, sehr viel beigetragen, weil ich sie ja nicht bevorzugen konnte, um sie vor Spötteleien zu schützen. Das heißt, ich musste von ihr viele Sachen verlangen, die ich normalerweise nicht von ihr verlangt hätte. Ganz sicher nicht. Und sie hat da aber mitgezogen, sie hat das mitgemacht und ja. Es hat ihr gut getan.
Und hat ihr auch gefallen.
Hat ihr auch gefallen.
Und sie ist akzeptiert worden von den anderen Pfadfindern?
Ja, also ich muss sagen, Kinder sind nur dann bösartig, wenn sie von zu Hause aufgehetzt werden. Also Kinder sind normalerweise nicht bösartig, wenn man ihnen erklärt, warum der andere das eine oder andere nicht kann. Mhm. Also das funktioniert ganz wunderbar.
Dann möchte ich besonders begrüßen Frau Traude-Lang und als zweiter Gast heute. Sie haben einen 18-jährigen Sohn, den Ronny. Und dem 18-jährigen Sohn, dem Ronny und Ihnen, wurde von den Behörden ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht. Wenn Sie uns vielleicht einmal zum Einstieg berichten, was war denn das für ein Geburtstagsgeschenk?
Ja, ich habe einen Tag nach seinem 18. Geburtstag festgestellt, dass mein Sohn plötzlich nicht mehr krankenversichert ist, weil das Finanzamt es nicht geschafft hat, die Unterlagen weiterzuschicken. Mhm. Die Untersuchung war 6 Wochen vorher, wo festgestellt wird, bezüglich Behinderung, dass er 100% hat. Er hat Pflegestufe 7, also ist wirklich schwer mehrfach behindert. Für uns ist die Krankenversicherung ja extrem wichtig.
Mhm. Also wenn ich nur kurz nachfragen kann, Sie haben also schon einige Zeit vorher, ein paar Wochen vorher bereits gewusst, so, das ist jetzt ein kritisches Datum, da muss man das machen, sind dann zum Bundessozialamt gegangen und haben sich dort von einer Ärztin einstufen lassen, beziehungsweise sind ja sogar vorgeladen worden.
Ich bin vorgeladen worden mit dem Junior, wobei die Ärztin dort gemeint hat, sie findet das Ganze lächerlich. Weil der Ronny wurde schon mehrfach untersucht, er hat einen Behindertenpass, wo 100% drinnen steht, er hat Pflegestufe 7, was soll sich denn plötzlich ändern, wenn er 18 ist, es geschehen keine Wunder und eigentlich rennt ja eh alles weiter wie normal, sie findet das echt lächerlich und sie hat sich dafür entschuldigt, dass sie uns das zugemutet hat, dass wir dort einen Vormittag verbringen müssen, extra Zeit dafür opfern, Ronny musste von der Schule zu Hause bleiben, ich habe meinen Urlaubstag nehmen müssen, also es unnötiger Aufwand.
Und trotzdem hat es aber nicht funktioniert.
Ja, die Daten vom Bundessozialamt wurden sofort weitergeschickt zum Finanzamt und das Finanzamt muss das dann an die Krankenversicherung weitergeben und das hat halt dann 6 Wochen gedauert und ja.
Warum ist das in Ihrem Fall aber eine gefährliche Situation?
Naja, wenn man plötzlich feststellt, man hat keine Krankenversicherung, mein Sohn hat epileptische Anfälle, wir brauchen. Es kommt vor, dass wir die Rettung brauchen. Es steht uns demnächst wieder eine OP ins Haus und plötzlich keine Krankenversicherung. Also ich hätte alles selbst bezahlen müssen.
Mhm. Und wie hat das Finanzamt dann darauf reagiert?
Na, eigentlich sehr schleppend einmal. Ich habe am nächsten Tag dann bei der Krankenkasse angerufen, habe dort mit der Frau Jung von der Ombudsstelle gesprochen, die extrem hilfsbereit war, sehr verständnisvoll, hat das Ganze dann gleich weitergegeben, hat dann gemeint, nein, das erledigen wir alles telefonisch, sie macht das und hat mich eine halbe Stunde später zurückgerufen, also der Chefarzt hat sich das angeschaut, Ronny hat 100% und auf Dauer und das rennt jetzt und die E-Card wird wieder freigeschalten, müsste in den nächsten Tagen funktionieren. Hat auch funktioniert, mich hat es aber trotzdem interessiert, wie lange braucht das Finanzamt. Wir haben dann angerufen dort, das war dann eine Woche nach dem Geburtstag, da wurde unser Akt noch nicht bearbeitet. Und ich habe es vergangene Woche jetzt, mit Ende April habe ich jetzt den Vermerk vom Finanzamt gekriegt, dass der Ronny wieder seine 100% hat. Und
ja. Also 2 Wochen später.
Natürlich.
Und das Finanzamt, haben argumentiert mit so wenig Arbeitskräften.
Ja.
Und deshalb.
Personalmangel also und ja, es staut sich die Arbeit.
Aber für Sie bedeutet das eben, und vor allem für Ihren Sohn, bedeutet das eine höchst gefährliche Situation und auch ein finanzielles Risiko, ganz abgesehen davon, dass Sie, wenn Sie da dauernd Einstufungsuntersuchungen machen, einen Urlaubstag bzw. einen zeitlichen Aufwand auch zu bewältigen haben. Ich würde dann sagen, das war der Einstieg sozusagen, reden wir dann weiter über den Beginn und die Zeit, was Sie alles erlebt haben, aber spielen wir davor ein paar Takte Musik mit Frank Sinatra.
All of me, why not take all of me? Can't you see, I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I get along without you? Took the path that once was my heart. So why not take all of me? just a mess without you. Take my lips, I want to lose them. Get a piece of these arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I ever make it without you? You know you got the part. Used to be my heart. So why not? Why not take all of me?
Sie hören die Freak Muttertagssendung 2010 von Freak Radio auf Ö1 Campus. Ja, Frau Traude Lang, jetzt würde uns interessieren, was ist bei Ihnen oder was können Sie uns erzählen, wie ist es Ihnen als Mutter jetzt die letzten 18 Jahre oder 19 Jahre, vielleicht auch bei der Schwangerschaft, aber die letzten 18 Jahre mit Ihrem Sohn gegangen, was haben Sie so erlebt, wie war das, wie, erzählen Sie ein bisschen was über die Geschichte, was Sie alles erlebt haben.
Also es war eine relativ unspektakuläre Schwangerschaft. Nur hat mein Sohn ist ein bisschen neugierig. Er ist 10 Wochen zu früh gekommen, dafür genau dann am 6. Hochzeitstag, also damit man ja nicht mehr vergessen. Und ja, so üblich Frühgeburt, ganzes Szenario, Brutkasten und so weiter. Hat sich am Anfang relativ gut entwickelt. Wir haben gedacht, wir kriegen die Kurve. Es war dann nicht ganz so, hat dann massive Krampfanfälle gehabt und dann sind wir schon so entlassen worden. Ronny ist mehrfach behindert und wir fangen sofort mit Therapien an und als Mutter geht man natürlich gleich mit vollen Ehrgeiz rein. Und nur irgendwann ist der Moment gekommen, wo ich gezweifelt habe, Mutter zu sein. Mhm. Ich war plötzlich die Co-Therapeutin. Ich durfte nicht Mutter sein, ich musste funktionieren. 4-mal am Tag Physiotherapie, abgesehen von Essen, Trinken, Baden und Sonstiges. Aber wo bleibe ich als Mutter bei dem Ganzen? Das hat mich narrisch gemacht. Ich wollte am Spielplatz gehen, ich wollte Mama sein. Und das war so der Moment, da war der Ronny 1,5 oder so, da habe ich beschlossen, er ist halbtags behindert, nur mehr Vormittag, da machen wir unsere Therapien, Nachmittag bin ich Mama, gehen wir am Spielplatz, er ist ein Kind. Das war die wesentlich erfolgreichere Therapie, muss ich sagen. Hat ihm auch gut getan. Und ich habe mich dann auch geweigert, ihn mit 3 in den Kindergarten zu geben, wenn wir beide gern lang schlafen. Ich habe das nicht eingesehen, dass wir aufstehen sollten. Also nur Schule ist Pflicht, Kindergarten nicht. Er ist dann mit 4 in den Kindergarten gegangen, doch ziemlich gern. Und dann hat die Schule angefangen. Das war so mal der große Unsicherheitsfaktor für mich. Was macht mein Kind in einer Schule? Also das war für mich unvorstellbar. Meinem Kind hat Spaß gemacht. Also er ist von Anfang an sehr gerne in die Schule gegangen. Er geht in Währing in die Hans-Radl-Schule, in die Körperbehindertenschule mit einer überaus engagierten Lehrerin. Und er hat sich immer extrem wohlgefühlt in einer sehr lebhaften Klasse. Es war noch ein zweites Mädel im Rollstuhl, aber sonst sehr muntere, aktive Kinder, die ihn sehr liebevoll aufgenommen haben. Und er hat sich extrem wohlgefühlt dort. Ich habe gelernt, dort ein bisschen loszulassen, ein bisschen lockerer zu werden, nicht immer die Superglucke sein und nur ich kann alles. Und er hat sich ganz gut entwickelt in der Schule. Das Problem fängt jetzt an, wo er erwachsen wird. Plötzlich kann ich nicht mehr locker lassen. Plötzlich funktioniert das nicht mehr. Ich habe das Gefühl, mein Kind geht am Hochseil ohne Netz drunter.
Warum?
Es ist so der Übergang. Vorher war für den Ronny eine sehr lebhafte Klasse. Er war immer mitten im Geschehen, er hat immer mitten drunter gehört. Und plötzlich kommt dieses Schubladendenken. Es gibt Werkstätten, wo man halt manuelle Tätigkeiten und doch leichte Berufe ausüben kann, ist dem Ronny nicht jetzt wirklich möglich. Er sitzt im Rollstuhl, er sieht fast nichts, aber er ist halt lustig und mit Mamas Gene auch sehr sprachgewandt. Aber aufgrund seiner Körperbehinderung und Pflegestufe 7 käme er in eine basale Gruppe. Das heißt, doch eher ruhig das Ganze, sehr liebevoll, aber doch sehr ausgesondert aus dem Leben. Mhm. Es ist ein ganz eigener Bereich, es ist mehr draußen aus dem Leben, ist mein Eindruck.
In der letzten Aprilwoche war von der UNO-Resolution, die ja auch Österreich im Jahr 2008 ratifiziert hat, ein sogenannter Monitoring-Ausschuss. Da geht es eben um Rechte von Menschen mit Behinderungen in der österreichischen Gesellschaft, aber das ist eine UNO-Resolution eben. Und dort wird regelmäßig ein Monitoring durchgeführt, also eine Nabelschau, kann man vielleicht nochmal sagen, wie schaut es denn aus und was wäre eigentlich notwendig, um die Ziele dieser Resolution, die unter anderem auch eine Inklusion in der Bildung vorsehen, zu gewährleisten. Und da sind auch Leute, Betroffene eingeladen worden und einer mit Lernbehinderung ist aufgestanden, hat gemeint, ja, wir brauchen eigentlich Lernmöglichkeiten unser ganzes Leben, weil wir brauchen länger, aber auch dann können wir es. Wir brauchen ein bisschen länger, aber dann können wir es. Und mich hat das jetzt erinnert, nach dem, was Sie uns erzählt haben, also in der Schule gibt es diese Integration im weiteren Sinn, selbst wenn es eine Sonderschule ist. Und dann kommt die Stelle, wo es um den Beruf geht. Und dann ist plötzlich sozusagen aus mit der Integration, sondern richtig. Dann ist absoluter Sonderstatus.
Ja, dann kommt auf einmal das Schubladendenken. Also es werden Behinderte so quasi in Kategorien eingeteilt.
Wir haben jetzt eine Meldung aus dem Publikum. Haben Sie auch zum Thema Übergang von Schule zum Beruf?
Schönen guten Abend. Ich bin auch in der Werkstätte gelandet, obwohl ich das nicht wollte, sondern ich wollte eigentlich ursprünglich Bademeister werden und habe auch im Sommer gearbeitet, schon als am Schlüsselbrett. Und da hat es dann auch geheißen, sie können mich nicht nehmen wegen meiner Behinderung, obwohl wir es versucht haben. Und dann bin ich leider, wie ich dann von der Schule weggegangen bin, auch in die Werkstätte gekommen, obwohl ich das nie wollte. Und da war ich dann ungefähr 6 Jahre und dann bin ich ausgebrochen und jetzt geht es mir eigentlich ganz gut.
Und jetzt arbeiten Sie in Projekten oder wie machen Sie das jetzt?
Ich habe bei Projekten gearbeitet, bei K21, bei Integration in Österreich zum Beispiel, war ich auch angestellt, geringfügig. Mhm. Bevor ich das bekommen habe, war ich 1,5 Jahre zu Hause, aber das war eine gute Erholung. Und dann,
Herzlichen Dank. Wie geht das jetzt bei Frau Lang, wie geht das jetzt bei Ihrem Sohn weiter? Was ist da jetzt rausgekommen?
Wir haben, denke ich einmal, eine sehr gute Lösung gefunden. Der Ronny wechselt jetzt in die Karl-Schubert-Schule. Das ist eine Privatschule, sind die Anthroposophen. Da geht man mit der ganzen Thematik ganz anders um. Man nimmt ein Kind so, wie es ist, man nimmt jeden dort, man holt ihn ab, wo er steht. Und dort hat man die Möglichkeit, da es eine Privatschule ist, dass er 14 Jahre bleibt. Und es ist die letzten Jahre schon ein Projekt, das mir sehr gut gefällt, dass wir in der öffentlichen Schule aber so nicht vorkommt. Das nennt man Werkstufe, wo man die Menschen auf eine mögliche Berufswelt vorbereitet. Es wird sehr künstlerisch dort gearbeitet mit vielen Naturmaterialien. Es gibt eine Weberei, eine Töpferei, eine Holzgruppe, es spielt sich sehr viel im Freien ab, Glashäuser. Und ich denke mal, mein Sohn findet dort sicher das Richtige.
Frau Ressel, Sie haben mir erzählt, dass Sie heute ganz aktuell ein anderes Beispiel von einer Mutter mit Behinderung gehört haben. Vielleicht können Sie uns schildern, wie geht es dieser Mutter und was ist da besonders aktuell?
Da geht es nicht um eine Mutter mit Behinderung, sondern um eine Mutter mit einer schwerstbehinderten Tochter, Pflegestufe 7. Diese Mutter steht vor der Delogierung, weil sie aufgrund der schweren Behinderung ihrer Tochter nicht arbeiten konnte, Alleinerzieherin ist. Da ist es meist ziemlich schwierig. Und man hat es verabsäumt, dieser Mutter die richtigen Auskünfte zu geben. Die Tochter wurde im Februar 18 Jahre. Man hat ihr nicht gesagt, dass ihr eine Dauerleistung zusteht und dass sie diese Dauerleistung aber auch einreichen muss. Man hat ihr nicht gesagt, dass sie neuerlich zum Arbeitsamt gehen muss und noch einmal sich arbeitssuchend melden muss, damit sie weiter unterstützt werden kann. Also das hat man alles, sie hat, also eine Sozialarbeiterin, eine Freundin ihrer Nachbarin hat ihr gesagt, das steht ihr alles nicht mehr zu. Und sie war gutgläubig, hat das geglaubt, was diese Sozialarbeiterin ihr gesagt hat und war natürlich vollkommen verzweifelt und ist über einen behinderten jungen Vater zu mir gekommen und jetzt hat sie also alles eingereicht. Allerdings, den nächsten Termin hat sie am 28. Mai und wie sie bis dahin leben wird, also eine Soforthilfe hat man überhaupt nicht ins Auge gefasst und die Frau ist wohlgemerkt nicht redefaul oder unfähig, sich zu artikulieren. Also ich verstehe diese ganze Angelegenheit nicht und wir müssen uns jetzt dahinter klemmen, denn sie muss ja immerhin, bis das alles wieder ins Laufen kommt, muss sie ja überleben und die Delogierung muss ja abgewandt werden.
Also das heißt, in manchen Fällen, auch selbst wenn man ganz durchschnittlich begabt ist, führen die Schwierigkeiten, wenn man etwas nicht weiß, bis hin zum Existenzgefährdung. Richtig. In diesem Fall. Ja. Reden wir dann auch noch über einen Fall von Eltern, die selbst eine Behinderung haben, aber da spielen wir davor noch einmal ein paar Takte Frank Sinatra.
Fairy tales can come true, it can happen to you, if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind, if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start, if you are among the very young at heart.
Sie hören Freak Radio auf Ö1 Campus, diesmal die Freak Muttertagssendung 2010. Ja, Frau Ressel, Sie haben uns auch ein anderes Beispiel mitgebracht, wo eben die Eltern eine Behinderung haben, die Mutter und der Vater auch. Wobei der Vater, es geht in diesem Fall um einen Vater, oder? Oder beide? Und welche Schwierigkeiten haben die?
Die haben einen 12-jährigen Sohn, der wurde ihnen mit 9 Jahren weggenommen. Sie kämpfen jetzt schon seit 3 Jahren um dieses Kind. Und zwar nicht, weil sie bösartig oder unfähig oder sonst irgendwas wären, sondern sie konnten dieses Kind einfach zu wenig fördern. Die erste Schulklasse hatte eine ganz, ganz liebe Lehrerin, mit der er gut zurechtgekommen ist, die ihn auch wirklich gefördert hat. Die ist dann in Karenz gegangen und mit der nächsten Lehrerin haben die Probleme angefangen. Und die hat sich also dann bemüßigt gefühlt, das Jugendamt aufmerksam zu machen und das Jugendamt ist eingeschritten, obwohl das Kind weder misshandelt noch sonst in irgendeiner Weise schlecht behandelt wurde. Und es war, muss ich sagen, vor 3 Jahren noch nicht in den Köpfen der Menschen, dass auch behinderte Menschen Eltern werden können. Das ist relativ neu. Im Ausland ist das üblich, wird das auch unterstützt. Bei uns gab es den ersten Vortrag über Elternschaft mit Behinderung vor 2 Jahren. Also da war der Bub schon weg aus der Familie. Und diese Familie kämpfen um den Sohn. Und ich kann mich erinnern, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe. Das war bei einer Besprechung mit dem Jugendamt, mit der Wohngemeinschaft, wo er ist. Und ich musste mir in 5 Minuten ein Bild machen, was will denn das Kind eigentlich? Und ich habe ihn gefragt, wenn eine Fee käme und er 3 Wünsche frei hätte, was er sich wünschen würde. Und das erste war nach Hause. Und das Furchtbare ist, dass er in dieser WG, er passt dort einfach nicht hin. Das sind Kinder, die aus ganz anderen Verhältnissen kommen. Er kommt aus einer sehr liebevollen Familie und er ist sozusagen derjenige, auf den die anderen immer hinhacken und hinbeißen. Er wurde geschlagen, er wurde wirklich misshandelt. Alles das, was ihm zu Hause nicht passiert ist, ist ihm in dieser WG schon passiert. Und wir kämpfen jetzt wirklich mit allen Mitteln um dieses Kind. Und es ist wie vom Schicksal gewollt, dass ein zweites Kind gekommen ist. Das war nicht angeschafft. Die Mutter hat die Schwangerschaft in der 36. Woche erfahren bei einer Untersuchung zur Invaliditätspension. Und trotzdem haben diese beiden Eltern bis zur Geburt alles parat gehabt, alles fertig gehabt, dass das Kind wirklich kommen konnte. Und am zweiten Tag hat man ja im Spital das Kind weggenommen, worauf der Vater natürlich auf die Barrikaden gegangen ist, die Mutter mich verzweifelt angerufen hat, eine ganz ruhige Mutter, die nur dann den Mund aufmacht, wenn sie Vertrauen gefasst hat. Und sie hat also wirklich im Spital randaliert, weil man ja ihm das Kind weggenommen hat. Und da hat man vom Jugendamt dann behauptet, das Spital hätte gemeint, es ist Gefahrenverzug. Dem stimmt nicht. Ich bin dem Ganzen nachgegangen. Es gibt ein E-Mail oder ein Fax vom Jugendamt mit Gefahrenverzug und deshalb hat man der Mutter das Kind weggenommen. Und nachdem ich aber mit dem Vater zur Volksanwaltschaft gegangen bin und die Volksanwaltschaft den Akt angefordert hat, ist das Kind dann sofort wieder zur Mutter zurückgekommen. Man hat sich dann nicht getraut, ihr das Kind wegzunehmen. Das zweite Kind ist zu Hause. Und jetzt ist natürlich diese paradoxe Situation entstanden. Der Sohn, der sowieso nach Hause möchte, ja, er lebt jetzt, dass dieses Baby zu Hause sein kann und er nicht. Und beim Jugendamt ist man ganz großartig. Man hat die Zukunft des behinderten Buben im Visier, denn er war ein Frühchen und das hat man überhaupt nicht berücksichtigt. Also man hat nicht berücksichtigt, dass die Eltern nicht schuld sind an der Behinderung dieses Kindes, sondern dass sie keine Unterstützung bekommen haben und niemand beachtet hat, dass dieses Kind aufgrund der Frühgeburt eine leichte Behinderung hat und die Eltern hätten nur Unterstützung gebraucht.
Nun, wir haben jetzt einige Beispiele gehört von Müttern, die eine Behinderung haben. Vielleicht noch ganz am Schluss möchte ich noch Sie noch einmal fragen, Frau Traule-Lang. Was würden Sie einer Mutter, die erfährt, dass sie ein Kind mit Behinderung hat, mal ganz prinzipiell raten?
Ich würde sagen, die erste Zeit, wo die Kinder noch kleiner und handlicher sind, genießen, die Bürokratie nicht ernst nehmen, das Leben einfach laufen lassen, jeden Tag genießen. Und nicht die Behinderung vom Kind ist das Schlimme, sondern die Behinderung von rundherum. Und umso kleiner die Kinder sind, umso besser kann unsere Gesellschaft noch umgehen damit. Wenn es größer werden, eckt man immer mehr an. Die erste Zeit extrem genießen, rausholen, was geht, das Leben einfach laufen lassen, nichts ernst nehmen, der Ernst kommt sowieso dann.
Vielen Dank. Am nächsten Dienstag, dem 11. Mai 2010, noch ein paar Veranstaltungstipps. Hören Sie nach der Wiederholung dieser Sendung um 20.30 Uhr eine Frick-Sondersendung zum Themenschwerpunkt Gewalt, warum sexuell traumatisierte Menschen andere weiter traumatisieren. Dann wird es um sexuellen Missbrauch und das aktuelle Buch Missbrauch, Kirche, Täter, Opfer von Rotraud Perner gehen. Und nächste Woche hören Sie bei Frick-Radio den 5. Teil unseres Schwerpunktes Lebens- und Arbeitswelten, diesmal mit gehörlosen Menschen. Ich bedanke mich bei Andreas Karl Berger für die technische Unterstützung dieser Sendung und verabschiede mich, Gerhard Wagner. And then it was great fun.
But it was just one of those.